Deutschlandfunk Interview.
In Glasgow dabei ist Jan Kowalczyk. Er ist Klimaexperte bei der Nichtregierungsorganisation Oxfam, die sich vor allem für globale Gerechtigkeit einsetzt. Schönen guten Morgen, Herr Kowalczyk.
Guten Morgen.
Herr Kowalczyk, was ist Ihr Eindruck? Ist das ein schlechtes Zeichen, diese Verlängerung? Also haben Sie Sorge, dass da jetzt noch einige Ambitionen abgeschwächt werden?
Nein, die Verlängerung so einer Klimakonferenz ist erstmal kein schlechtes Zeichen, weil es kann ja auch umgekehrt bedeuten, dass noch an Verbesserungen im Text gefeilt wird. Das ist natürlich auch genau das, was wir uns erhoffen. Diese Verlängerung, das ist eine Tradition. Ich kann mich an keine Klimakonferenz erinnern, die rechtzeitig zu Ende gegangen ist. Das heißt, es gab vielleicht ein oder zwei, aber im Wesentlichen ist das eigentlich ein ganz normales Verfahren.
Wo erhoffen Sie sich da genau Verbesserungen?
Ganz konkret ist noch eine ganz, ganz wichtige Frage offen. Und zwar haben die besonders betroffenen Länder, also von der Klimakrise betroffenen Länder, die kleinen Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder, auch die Afrikaner haben das gefordert, dass diese Klimakonferenz festlegt, dass es jetzt ein Prozess gestartet wird für einen neuen Mechanismus, der finanzielle Ressourcen bereitstellt für die Bewältigung von Klimafolgeschäden. Also wenn man trotz Anpassung und Klimaschutz mit Schäden zu rechnen hat und Zerstörungen durch Stürme, Überschwemmungen oder auch den Meeresspiegelanstieg, brauchen diese Länder dringend Unterstützung, um dann Wiederaufbau zu organisieren und sich von solchen Zerstörungen zu erholen. Und hier gab es einen Vorschlag der G77, also der Entwicklungsländer, die ja auch wirklich den Großteil der Länder und den Großteil der Weltbevölkerung sozusagen repräsentieren, sowas einzurichten. Aber die reichen Länder, die Industrieländer, auch die Europäische Union sind schwer dagegen. Und hier könnte jetzt die Klimakonferenz wirklich noch in die eine oder andere Richtung ausschlagen, ob man das dann hinterher als Erfolg bezeichnen kann.
Genau, ich würde auf die Finanzierungen von den Industrieländern an die Entwicklungsländer gerne gleich nochmal mit Ihnen genauer schauen. Vielleicht nochmal vorab, gestern ging es ja viel um den Kohleausstieg. Da waren einige der Meinung, das würde verwässert. Svenja Schulze hat wiederum von einem Paradigmenwechsel in Sachen Kohle gesprochen. Wo stehen Sie da?
Es ist insofern ein Paradigmenwechsel, da, als dass die fossilen Energien und speziell die Kohle eigentlich in lustigerweise, also bizarrerweise bei diesen Klimakonferenzen fast nie angesprochen wird, zumindest nicht in offiziellen Dokumenten. Also da wird dann immer von Emissionsminderungen gesprochen und so, aber dass konkret wir aus den fossilen Energien raus müssen, gab es eigentlich nicht bisher, steht auch nicht im Pariser Abkommen, erstaunlicherweise. Und dass, wenn das kommt, je nach Formulierung, muss man sagen, in der Tat, das ist ein Signal, dass die fossilen Energien sozusagen auf dem Weg ins Museum sind. Das kann eigentlich nicht schnell genug gehen, wenn man die Krise noch in den Griff kriegen möchte. Und allein die Aufforderung, diesen Ausstieg zu beschleunigen, würde ich schon als gutes Signal werten.
Das heißt, Sie sind auch nicht bei Greta Thunberg, die sagt, das, was da von den Staatenvertretern kommt, ist bla bla bla.
Doch, das bin ich doch, weil natürlich insgesamt diese Klimakonferenz die Klimakrise nicht löst. Also wir haben weiterhin viel zu schwache Klimaziele, die uns auf einen ganz gefährlichen Erwärmungspfad bringen. Das hat jetzt insofern die Konferenz auch nicht geändert, dass es keine Verpflichtung gibt, das jetzt zu oder kein Commitment der Länder gibt, das zu ändern. Aber immerhin, es gibt einen Appell in der derzeitigen Abschlusserklärung, also des derzeitigen Entwurf, dass alle Länder bis nächstes Jahr ihre Klimaziele nachbessern sollen. Wenn sie das dann auch tun, das werden wir dann nächstes Jahr sehen, dann war das im Rückblicken dann noch ein Erfolg. Im Moment können wir nicht beurteilen, ob die Länder dem dann auch folgen werden. Das ist natürlich auch ein Signal, was auch an die laufenden Koalitionsverhandlungen nach Berlin geht. Und da müssten sich dann FDP und SPD natürlich noch ein bisschen bewegen, damit es dann auch da vorangeht.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass das reicht alles nicht. Klimaforscher haben errechnet, mit den Versprechen der Klimakonferenz könnte der Anstieg der Erderwärmung von 2,7 auf 2,4 Grad, glaube ich, gesenkt werden. Das ist natürlich nicht 1,5 Grad, aber ist nicht beim Klimaschutz jedes zehnte Grad gut und wichtig und eine Verbesserung?
Natürlich, das ist absolut richtig. Jedes Zehntel Grad zählt. Gleichwohl gilt natürlich auch, eine Erwärmung von 1,5 Grad ist auch keine sichere Erwärmung. Also auch das bedeutet massive Schäden und Zerstörungen, Verluste von Lebensgrundlagen und dergleichen überall in der Welt. Also man kann nicht sagen, wenn wir bei 1,5 Grad sind, ist die Welt gerettet und alles darüber ist nicht so gut und deswegen ist 2,4 halt ein bisschen schlechter. Nein, 1,5 Grad ist die maximal tolerable Grenze, die wir uns leisten können. Und dann ist natürlich 2,4 noch überhaupt nicht ausreichend.
Von diesen Schäden haben auch Vertreter der Entwicklungsländer sehr eindrücklich berichtet. Es gab da sehr wütende, verzweifelte Schilderungen. Glauben Sie, dass diese Reden irgendwas verändern bei den westlichen Politikern, dass die was auslösen?
Ja, das denke ich schon, weil diese Reden ja, gerade die dann auch noch, die finden ja in der Öffentlichkeit statt, also im Plenum, das wird übertragen, darüber wird berichtet in den Medien, die verändern natürlich schon den Diskurs. Wir merken auch, dass in den letzten Jahren auch aus den Industrieländern immer stärker die Stimmen werden, die auch wirklich, wo dann auch Minister wirklich mit wichtigen Appellen dann auch in solche Reden gehen. Es ist allerdings schon immer so ein bisschen fast zynisch, dass vor allen Dingen die besonders betroffenen Länder sind, die dann immer diese Appelle wirklich mit, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, wir sind in einer Krise, die einem dieses vermitteln, wohingegen die Industrieländer das zwar auch so tun, aber eben dann den Schritt nicht machen, zu kritisieren, wie unzureichend ihre eigenen Bemühungen sind. Also das ist schon natürlich da ist eine große Diskrepanz.
Es gab auch immer wieder Streit ums Geld. Eigentlich sollen 100 Milliarden Dollar jährlich aus den Industrienationen in die Entwicklungsländer fließen. Das ist bisher nicht passiert. Und es gab Streit darum, ob die in den Klimaschutz oder in Anpassungsmaßnahmen fließen sollen. Da waren die Entwicklungsländer und die Industrieländer unterschiedlicher Meinung. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was da der Streit war oder ist?
Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist die Höhe der Unterstützung. Sie sollte seit 2020 bei 100 Milliarden Dollar pro Jahr liegen. Und da gibt es viel Kritik, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde und dass überdies der Großteil dieser Gelder in Form von Krediten bereitgestellt wird, die die ärmeren Länder natürlich später wieder zurückzahlen müssen, was ihre Schulden erhöht. Das ist das eine Problem. Das andere ist in der Tat die Balance zwischen Anpassung und Minderung. Gerade die betroffenen Länder sagen, wir brauchen mehr Geld, um uns jetzt an die Klimaveränderungen anzupassen, denn sonst brechen unsere Gesellschaften zusammen oder wir können die Ernten nicht mehr sichern, die Menschen nicht vor Katastrophen schützen und dergleichen. Die Industrieländer sind da nicht willig, sich dazu zu verpflichten, da eine echte Balance herzustellen.
Warum nicht?
Das hat zum Beispiel die Gründe, dass sie dann deutlich mehr Zuschüsse bereitstellen müssten, weil Kredite oder mobilisierte private Investitionen, die funktionieren für Anpassung eigentlich nicht, weil im Bereich Anpassung, gerade in den ärmeren Ländern, da gibt es keine Profitmöglichkeiten für private Unternehmen, also private Investoren, die investieren in Minderung, aber nicht in Anpassung. Und das Gleiche gilt für Kredite, die funktionieren natürlich nur dann, wenn das, was ich damit finanziere, auch hinterher wieder Gewinne abwirft, sodass die Kredite auch zurückgezahlt werden können. Und das ist bei Anpassung nicht der Fall. Wenn ich also jetzt die Gelder für die Anpassung steigern möchte, um die Menschen vor Ort zu schützen, muss ich mehr Zuschüsse in den Hand nehmen. Und das hat konkrete Auswirkungen natürlich auch dann zum Beispiel in Deutschland auf den Bundeshaushalt.
Ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass bei Industriestaaten, also reicheren Ländern, mitunter eine gewisse Skepsis besteht, wenn es um direkte Geldflüsse an die ärmeren Länder geht? Weil oft gibt es da ja auch keine unbedingt stabilen politischen Strukturen und es besteht die Gefahr, dass dann Gelder ja verschwinden oder veruntreut werden.
Das ist natürlich ein Problem, das gilt insgesamt in der gesamten Entwicklungszusammenarbeit, dass man sehr genau gucken muss, wie werden die Gelder eingesetzt. Meine Wahrnehmung, ich beobachte die deutsche Klimafinanzierung sehr genau, ist aber, dass es da eigentlich recht wirksame Instrumente gibt. Das war bisher jedenfalls noch nie ein Argument, was ich gehört habe von irgendwem, dass man deswegen die Unterstützung nicht steigern sollte. Wichtig ist die Frage natürlich, wie man sie umsetzt, dass man da die richtigen auch Überwachungsmechanismen hat. Aber das ist jetzt kein Problem, was speziell mit der Klimakrise zu tun hat.
Jetzt sind die Entwicklungs- und Schwellenländer ja nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern teilweise auch selbst große Emittenten, zum Beispiel Indien. Indien hat jetzt, glaube ich, gesagt, dass es bis 2070 klimaneutral werden will. Kann man das akzeptieren, wenn ärmere Länder dann nur so niedrige Ziele präsentieren?
Indien sagt völlig zu Recht, der Grund, warum wir überhaupt hier reduzieren müssen, ist, weil in den vergangenen 100 Jahren vor allen Dingen die Industrieländer das Klima ruiniert haben. Und sie brauchen Entwicklung, sie brauchen natürlich auch dann die dafür nötige Energien und argumentieren jetzt, wenn wir bis 2070 klimaneutral werden, dann haben wir vom globalen Treibhausgasbudget immer noch nur einen sehr, sehr kleinen Anteil eigentlich verbraucht, weil deren Pro-Kopf-Emissionen ja jetzt noch sehr gering sind. Also die Argumentation kann ich total nachvollziehen und wenn man fragt, wer müsste jetzt eigentlich mehr Klimaschutz machen, dann würde man den Industrieländern schauen.
Also Sie sagen auch, das ist quasi das gute Recht von Ländern wie Indien oder meinetwegen auch China zu sagen, sie wollen jetzt nochmal bei der Industrialisierung und beim Wachstum richtig aufholen und sich dann später um den Klimaschutz kümmern.
Natürlich müssen wir auch in Indien weg von den fossilen Energien und hin zu den Erneuerbaren. Das ist total richtig. Aber Indien sagt eben auch, wenn, sagen wir mal, Deutschland deutlich früher klimaneutral würde, was auch fair wäre angesichts der historischen Verantwortung, dann gäbe es halt auch mehr Spielraum für Länder wie Indien. Also die sagen, wir lassen uns das nicht diktieren von den Ländern, die das Problem verursacht haben, dass wir jetzt plötzlich auch eingeschränkt sind. Also das ist immer zweischneidig, weil natürlich müssen wir alle auf Null kommen bis 2050. Jetzt haben wir dieses Ziel bis 2070 erstmal, was aus Gerechtigkeitsgründen nachvollziehbar ist, aber klar, da müssen wir weiter dranbleiben.
Soweit die Einschätzung von Jan Kowalczyk. Er ist Klimaexperte bei der Nichtregierungsorganisation Oxfam. Vielen Dank.